Also ich habe schon einen missionarischen Eifer, sonst würde ich nicht die politische Einstellung, die ich habe, derart offensiv vertreten. Es ist manchmal peinlich, wie bedacht man auch im Jahr 2026 noch auf Twitter-Shitstorms ist bei den Öffentlich-Rechtlichen. Das ist einfach komplett unnötig.
Ein Attentat, zwei Posts und plötzlich steht El Hotzo vor Gericht.
Der RBB distanziert sich entschieden von dem Comedian Sebastian Hotz.
1 Million Follower, Traumkarriere bei Böhmermann, erstes eigenes Buch. Da ist Hotzo gerade mal 27. Doch dann Anzeigen, Skandale, Rückzug aus der Öffentlichkeit.
Jetzt stellt er sich wieder in die Öffentlichkeit mit einem neuen Buch und in dem rechnet er mit der deutschen Fernsehwelt ab. Und da haben wir uns natürlich gefragt, warum macht er das? Braucht er die Aufmerksamkeit? Braucht er das Geld? Will er jemandem eins auswischen? Wir fragen ihn. Moin an alle, die uns zuhören und zuschauen. Mein Name ist Daniel Bröckerhoff und das ist hier Flugmodus, der Podcast der NDR Medienredaktion ZAPP. Wir werden uns hier jetzt einmal in den Flugmodus begeben, uns zurückziehen von allen Eilmeldungen und Pushmeldungen und Aufregungen und Shitstorms dieser Welt, um uns einmal das Chaos der Medienwelt von außen anzugucken und das ganz bewusst zu ordnen. Und das Thema Shitstorm ist eine perfekte Überleitung zu unserem heutigen Gast, nämlich Sebastian Hotz, besser bekannt als El Hotzo.
Freut mich, dass du da bist. Hi. Ja, ich freue mich auch, dass ich mal eine halbe Stunde keine Push-Benachrichtigung bekomme.
Wir haben dich natürlich jetzt eingeladen am Anfang unseres Podcasts, um möglichst viel Buzz zu erzeugen und von deiner Promi-Status zu profitieren. Jetzt haben wir festgestellt, du warst ja schon fast überall. Also du hast ja schon die große Promotour hinter dir, weil Promo fürs neue Buch, ich halte es kurz in die Kamera, Sidekick.
So. 23 Euro bei Kiepenheuer und Witsch.
Ende der Werbung. Aber oder hast du irgendwo eine Anfrage abgelehnt und hast gesagt, da gehe ich nicht hin?
Ja, ich habe schon Anfragen abgelehnt.
Von
also,
wem?
So, ich sag mal, die allzu offensichtlich Boulevard-Desken-Medien, die sich dann ohnehin eher weniger für das Buch interessieren, die habe ich abgelehnt.
Und, ich will Namen hören.
Nein, ich brauche ja auch noch einen Job. Also ich weiß nicht, wenn die Bunte irgendwann mal noch mit mir schreiben möchte, kein Problem. Ich kann mir so.
Oder die Revue der Frau.
Die Revue der Frau beispielsweise. Ich glaube, ich bin bei der Bunte. Ich sehe mich eher, ich bin ein Funke Mediengruppe Mensch auf jeden
Fall. Okay.
Ja, so ein paar Sachen habe ich schon abgelehnt, die auch so organisatorisch ein bisschen schwierig waren, aber ansonsten...
Willst du überall hingehen?
Ich gehe überall hin, aber am allerliebsten natürlich zum ÖRR
natürlich.
Und zum Podcast Flugmodus.
Ach, Schleimer. Welches Gespräch war denn besonders bizarr oder besonders schräg?
Bei einem großen Hamburger, nee, nicht mal so großen Hamburger Magazin, dem Stern, wurden mir für Social Media so ganz weirde, schreckliche Fragen gestellt. Zum Beispiel, ob ich lieber Luke Mockridge oder Jan Böhmermann wäre. Und,
sind Sie eher Team Höcke oder Team Weidel?
Da muss ich eher sagen... Team Weidel, muss ich, also wenn man mich so fragt.
Okay, wir haben den Bass, ja. Bitte räumt die DPA-Meldungen frei.
El Hotzo, ich bin Team Weidel.
Ja, wenn wir mal zurückgehen. Du bist vom Industriekaufmann in diese Medienbranche relativ schnell reinkatapultiert worden. Viele von uns machen ja einen sehr langen Weg und brauchen sehr lange. Und du bist da irgendwie durch eine Seitentür reingeschlüpft. Aber wo war die Realität genauso wie das Klischee?
Das ist ja das Schöne an Klischees manchmal. Manche Klischees gibt es auch einfach zurecht. Und so diese erste Praktika bei Fernsehproduktionsfirmen, erst in Berlin bei einer und jetzt und dann Ende 2020 beim ZDF-Magazin. Man betritt diese Hallen, die man natürlich auch als Fan lange Zeit verfolgt hat, und wähnt sich dann in so einer Glitzer-Traumwelt. Und so innerhalb der ersten paar Wochen stellt man fest, ah, das ist ja auch einfach ein Job.
Die Toiletten sind auch ziemlich dreckig.
Die Toiletten, da kann man nichts sagen. Toiletten top. Aber es wird genauso gelästert am Kaffeeautomaten, wie wenn man Dampfturbinen revisioniert. Es gibt die gleichen Druckerstreitigkeiten und Druckerprobleme. Und es gibt die gleichen mal ein bisschen steileren und mal ein bisschen flacheren Hierarchien. Mhm. Aber am Ende ist so die Stimmung in einem Büro, ob man jetzt eine lustige Fernsehsendung oder eben den Projektplan für eine Baustelle an der Dampfturbine schreibt, relativ ähnlich. Und das ist irgendwie fast beruhigend. Das ist irgendwie fast schön.
Trotzdem hast du ja dieses Buch geschrieben. Zum Glück trinkst du gerade und kannst nicht nochmal Werbung machen. Wo die Quintessenz quasi ja ist, und das hast du auch beim BR gesagt, die deutsche Medienwelt ist ein Ort voller Arschlöcher.
Ja, natürlich.
Das ist jetzt etwas, was ich als Mensch, der in der Medienwelt schon länger unterwegs ist, nicht unbedingt unterschreiben kann. Aber du scheinst ja Sachen erlebt zu haben, mit denen du so nicht gerechnet hast oder du hast gedacht, hier ist alles besser? So, gab es eine konkrete Situation, wo du dachtest, okay, krass, Arschloch? Mhm.
Natürlich dachte ich das schon öfter so. Also jeder Chef ist ja an sich ein Arschloch. Wenn man seinen Chef nicht für ein Arschloch hält, zumindest tief im Herzen, dann hat man sich so selbst ein bisschen verloren, finde ich. Ansonsten für mich sehr ein großer Reality-Check war, dass jede Tätigkeit so lustig und für mich auch von großer Leidenschaft getrieben, wie Gags schreiben, durch den Status als Arbeit sofort an jedem Spaß verliert. Also,
das ist krass, ne?
Es ist krass. Ja. Also was für mich beeindruckend war, ich habe so meine erste Sendung selbst als Autor schreiben dürfen und dann braucht man ja ab und zu mal so einen lustigen Clip, einen lustigen Video, YouTube-Clip. Und einen lustigen YouTube-Clip zu finden, das ist für mich wie Schwimmen für einen Fisch ist. Das ist meine Kernkompetenz. Ich liebe YouTube. Und durch den Status als Arbeit, dadurch, dass ich wusste, okay, wenn diese Sendung scheiße wird, dann kriege ich vielleicht keine Vertragsverlängerung, dann muss ich wieder zurück nach Oberfranken ziehen und dann muss ich meiner Mutter zähneknirschend sagen, ja, das mit dem Gag-Autor werden war vielleicht keine gute Idee. Kann ich vielleicht doch meine Cousine heiraten, so wie wir es hier machen in Bayern. In der Sekunde, in der ich das als Arbeit gemacht habe, dann war das halt Horst-Lichter-Clips suchen auf einmal scheiße und stressig und so, oh Mann, ich brauche jetzt noch eine lustige Abnahme für einen Gerhard-Schröder-Witz. Welche lustigen Gerhard-Schröder-Clips gibt es? Und das war wahnsinnig frustrierend und es ist so schade, dass ich so etwas, was mir so Spaß macht, so ruinieren kann.
Du hast schon mehrfach dieses Stockholm-Syndrom angesprochen, auch immer in Interviews.
Ich habe so einen Witz, den ich zu jeder Gelegenheit darüber mache, nämlich, dass jeder Mensch, der seinen Chef mag, Stockholm-Syndrom hat.
Aber was heißt denn das konkret? Also hattest du auch dieses Gefühl wirklich dann im Umgang mit deinen Chefs und natürlich mit dem einen Chef, über dessen Namen wir nicht fallen lassen wollen?
Wenn man junge Leute um sich schart, die alle auf diese Chance gewartet haben, für eine verhältnismäßig coole Satire-Sendung schreiben zu dürfen, dann hat man natürlich schnell so eine Start-up, wir sind Freunde, wir sind eine Familie und die anderen sind alle scheiße Dynamik drin. Das passiert schon und dass man dann so weirde Loyalität gegenüber seinem Arbeitgeber hat, das ist mir sowohl beim ZDF-Magazin passiert, aber es ist mir auch so weirderweise bei Siemens passiert.
Also lässt man dann Sachen mit sich machen, wo man denkt so hinterher, was habe ich hier eigentlich gerade getan?
Also so
oder sagt einfach niemand, das ist scheiße oder das geht so nicht?
Also das Stichwort Resilienz, also so, wir geben alles für diese eine Sendung und schreiben auch nochmal mit so einem komischen Arbeitsethos um 23 Uhr irgendwas ins Google Doc und hoffen, dass jemand reinkommt ins Google Doc, damit man sieht, oh, da arbeitet jemand noch um 23 Uhr.
Alles für den Dackel, alles für den Club.
Ja, genau. Ja. Also dadurch, dass halt dass keine reine Arbeit ist, so wie es zum Beispiel ein Bürojob ist, sondern es auch so ein bisschen Selbstverwirklichung ist, dann quält man sich, glaube ich, gerne noch mal ein bisschen mehr.
Wird man durch diesen Druck zum Arschloch? Also gerade der Druck, performen zu müssen vor ganz vielen Menschen, das ist ja was anderes, als wenn du jetzt einen Projektplan irgendwie vor 10 Leuten performen musst. Da kann man auch mal schlechte Laune haben, aber du weißt ja, da gucken Millionen eventuell zu.
Also
bei dir lesen sie mit.
Also ich persönlich war selten schauspielernd im Fernsehen beim ZDF-Magazin. Was aber halt natürlich schon ein Punkt ist, der so ein bisschen, glaube ich, auch viel kreativ ruiniert, ist, dass da im Autoren-AutorInnenraum Menschen sitzen, die von diesem Job geträumt haben und die immer Angst haben, dass ihnen dieser Traum im nächsten Moment, in dem Moment, in dem der freie Mitarbeitervertrag ausläuft, genommen werden könnte. Mhm. Und dass man dadurch gezielt oder unbeabsichtigt immer in so einer Konkurrenz steht und jeder, was für mich surreal war, waren so diese ersten Lesungen des Sendungsskripts, egal jetzt ob bei der UFE oder bei anderen Produktionsfirmen, und dann sitzt man da und dann sitzt deine Konkurrenz, eigentlich die Leute, mit denen du dich am besten verstehen können solltest, weil du ein lustiges Produkt haben möchtest, sitzen dann so dir gegenüber und du liest dein Skript vor und dann setzt man Lacher so strategisch ein. Und wenn man jemanden nicht als Konkurrent sieht, dann lacht man bei dem laut. Mhm. Und wenn
Tatsächlich?
Mhm. Und,
ist das so eine Regel, die du mitbekommen hast, oder ist dir das gesagt worden?
Nee, also das kriegt man dann so mit oder jemand sagt so, hey, guck mal, der und der, der lacht immer strategisch. Und dann ist man so, das kann doch nicht sein. Und was ich eine fantastische Taktik finde, und wie gesagt, ich rede da allgemein über alle Redaktionen, in denen ich je gearbeitet habe, was ich also eine sehr lustige Taktik fand, war, das Sendungsskript schreiben mit den anderen, mit den Co-Autoren und Autorinnen. Und bei der ersten Buchlesung dieses Sendungsskripts hat man sich noch so ein paar weitere Gags aufgeschrieben.
Ich wollte gerade fragen, hält man Sachen zurück absichtlich, um den Leuten zu schaden?
Man schadet nicht, sondern man sitzt dann da und dann ist der große Chef mit im Raum und dann wirkt man so, als wäre man spontan extrem lustig, weil man sich Gags vorbereitet hat. Und das fand ich beeindruckend. Das war so eine Disney-Pausenhof-Bösewicht-Aktion. Das fand ich Hammer.
Du sprichst den Namen des großen Chefs absichtlich nie aus, ne?
Das darf man nicht.
Weil ist es Lord Voldemort eigentlich?
Es ist auf eine Art Lord Voldemort. Nein, es ist natürlich unter anderem der Maestro. Jan Böhmermann, aber ich glaube tatsächlich, auch wenn du das sehr groß als Abrechnung angepriesen hast, ich glaube tatsächlich, dass sich das Arbeitsklima und der Stress bei den Produktionsgesellschaften, bei zum Beispiel der UFE, nicht groß unterscheidet von der Konkurrenz. Dann gibt es natürlich die eine oder andere Rangelei um Positionen und um Sendungen und so weiter und so fort. Aber ich bin da auch nicht derjenige, der sich sagen kann, die anderen sind das Problem, weil ich bin Teil dieses Systems und ich habe da auch mit großer Freude gerne mitgemacht.
Aber das wollte ich gerade fragen. Du hast da mitgemacht, du hast im Grunde das Ganze auch enabled, wie man heute so sagt. Ja?
Ja.
Aber jetzt machst du ein Buch darüber. Ist es nicht auch ein bisschen billig, das jetzt nur, also davon dann wieder zu leben?
Also erstens mal muss man bei Literatur im Jahre 2026 sagen, davon leben ist groß gegriffen, aber ich finde diese namensgebende Sidekick-Dynamik, die ja weniger bei den Produktionsfirmen, bei denen ich gearbeitet habe und vielmehr bei zum Beispiel Elton und Stefan Raab existiert, die fand ich sehr interessant. Und dass ich dann so den einen oder anderen Seitenhieb und den einen oder anderen Witz über Menschen des öffentlichen Lebens machen kann, das gehört dazu und das hat mir auch großen Spaß gemacht.
Aber wie viel Traumaverarbeitung steckt da drin?
Ich habe da kein Trauma. Also ich habe das einzige Trauma, das ich da habe, ist natürlich, dass man sich so einen Traumjob anders vorgestellt hat. Mhm. Aber da bin ich wirklich nicht der Einzige, dem das passiert. Und durch mein zweites Standbein als Twitter-Persönlichkeit war ich natürlich auch immer so ein bisschen außerhalb der Hierarchien. Also ich war jetzt kein Praktikant, der sich da hochgearbeitet hat, sondern ich wurde wie so ein SEK-Seals-Team zum Ermorden von Osama Bin Laden reingeflogen. Und,
aber schon so ein bisschen höherer Status als andere. Du warst sofort woanders in der Hierarchie.
Es kann sein, dass ich mir das auch einbilde. Kann auch sein, dass es Einbildung ist. Aber natürlich ist es ein Unterschied, ob man Gags auf Twitter schreibt oder ob man Dramaturgie über eine komplette Sendung oder über 20 Minuten schreiben muss. Und ich glaube, ich bin da gerade am Anfang ganz schön auf die Fresse geflogen, weil man das natürlich nicht sofort im Blut hat und das einfach lernen muss. Mhm. Und ich glaube, gerade so 2020, 2021, als ich so sehr viel, nur von Sieg zu Sieg zu Sieg zu Triumph marschiert bin, war das, glaube ich, eine gute Erfahrung, dass ich mal ein bisschen eingebremst worden bin.
Aber trotzdem, wenn man das so liest, hat man schon so ein bisschen das Gefühl, da steckt irgendwie viel von dir drin oder könnte viel von dir drin stecken. Wir haben mal so Passagen rausgesucht. Mhm. Die Passage ist ein bisschen länger, aber ich finde sie sehr lustig. Der Autorenraum ist und bleibt eine Ansammlung selbsternannter Außenseiter, denen in die Gesichter geschrieben steht, dass sie in der Schule immer die nervigsten waren und von ihren Eltern zu oft gesagt bekommen haben, dass sie etwas Besonderes seien. Hier wird tatsächlich geglaubt, dass man in der Tätigkeit als Witzeproduzent für eine Late-Night-Show so etwas wie die intellektuelle Speerspitze der Bundesrepublik Deutschland wäre. Ich finde es sehr schön, dass du deine eigenen Sätze noch so lustig findest.
Ja, ich habe den vergessen, ehrlich gesagt. Echt? Das ist ja schon länger her.
Ist das tatsächlich die Erfahrung, die du gemacht hast, auch mit dir selber?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade öffentlich-rechtliche Satiresendungen, die ja so die letzte Speerspitze des Politkabaretts in Deutschland sind. Ja, ich glaube, man beweihräuchert sich da manchmal ein bisschen selbst. Und ich stelle das auch mit so vielen meiner Social-Media-Kollegen und Kolleginnen fest, die dann sehr schnell von so ich mache lustige Sachen im Internet zu, ich beschütze die Demokratie wechseln. Und das mag man sehen, wie man will. Vielleicht spielt es tatsächlich eine wahnsinnig große Rolle dabei. Aber ich glaube, es gibt einfachere und vor allem auch wirksamere Methoden, bei denen man sich auch nicht so selbst ins Rampenlicht stellen muss, um etwas für die eigene politische Überzeugung zu tun, als ja millionenschwere Verträge haben, um eine Kabarett-Sendung oder eine Comedy-Sendung zu produzieren.
Wenn man mal so auf deine Medienerfahrung zurückguckt der letzten Jahre, auf diese Branchenerfahrung, gerade mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den wir ja, ja bei ZAP auch sehr gerne immer selber aufs Korn nehmen. Was sind denn Sachen, wo du sagen würdest, das geht gar nicht, das würde ich wirklich gerne verändern oder das sollte wirklich anders werden?
Also es gibt natürlich tiefgreifende Strukturen, die ich gerne ändern würde. Unter anderem würde ich einbauen, dass man zum Beispiel einen Twitter-Satiriker mit einem 250.000 Euro Gehalt ausstatten sollte und einfach machen lassen sollte. Das fände ich sehr schön.
Dafür die Gebühren erhöhen?
Nee. Man kann ja irgendwas anderes einsparen. Den Tieren im Leipziger Zoo, denen geht's viel zu gut. Das wird dann eingespart. Nee.
Wir haben die nächste DPA-Meldung.
Ich bin gegen Löwe, Giraffe und Co. Ich glaube, wenn ich mir so ad hoc etwas wünschen könnte, was so tatsächlich umsetzbar ist im Rahmen der Möglichkeiten, dann fände ich es sehr schön, wenn sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht mehr ganz so gar von irgendwelchen Internetfreaks rumpeitschen lässt. Also es ist manchmal peinlich, wie bedacht man auch im Jahr 2026 noch auf Twitter-Shitstorms ist bei den Öffentlich-Rechtlichen. Das ist einfach komplett unnötig. Man muss nicht jedem weirden Rechtskonservativen bis Rechtsradikalen Meinungsinfluencer gerecht werden. Manchmal muss man Dinge auch aushalten. Manchmal muss man negative Kommentarspalten auch aushalten. Es wäre schön, wenn man unterscheiden könnte zwischen einem bescheuerten Shitstorm und berechtigter Kritik.
Aber das ist ja ein Gesellschaftsproblem. Ich meine, mittlerweile, da springt dann der Springer Verlag drauf, ja. Da springt dann dieses Medium, Krawallmedium von Herrn Reichelt drauf, ja. Da springen dann irgendwann auch Ministerpräsidenten drauf. Das haben wir alles letztes Jahr erlebt, unter anderem hier im NDR. Das kann man doch dann gar nicht wegignorieren.
Ja, eigentlich, also es geht nicht ums Ignorieren, sondern es geht darum, bedacht zu agieren. Und ich glaube, wir leisten uns diese 18,36 im Monat für ein Medienumfeld, das robuster ist als irgendwie private Medien, die alles mit Werbung und sonst was finanzieren müssen.
Aber verstehst du nicht, dass da auch eine Nervosität herrscht, weil eben diese 18,36, die tun manchen Leuten weh, die finden die ungerechtfertigt. Ja. Und es gibt eine ganze Partei, die sagt, das muss alles weg, dass man dann auch nervös wird, gerade wenn man sieht, dass die Zustimmungswerte jetzt immer noch gut sind, aber natürlich auch im Sinken.
Ich verstehe das und ich verstehe natürlich auch, dass man auf Shitstorms panisch reagiert. Ich glaube, da bin ich die erste Person, die das weiß. Aber ich glaube, dass dieses riesige Schiff, der riesige Öltanker ÖRR, manchmal sich seiner eigenen Größe in der Außendarstellung gar nicht bewusst ist und dass eben nicht jede Talkshow-Äußerung, jedes kritische, oh, da ist vielleicht, da hat irgendein Funk-Podcasterin was Blödes gesagt, man muss nicht immer alles auffangen und mit öffentlichen, großen, aktionistischen Rauswürfen begegnen, sondern man kann sich auch mal intern überlegen, müssen wir darauf reagieren oder stehen wir zu den Inhalten, die wir ja redaktionell betreuen, bei denen wir uns überlegen, ob sie dazu passen oder nicht.
Du bist ja nicht mal beim ZDF-Magazin Royal als Autor. Warum eigentlich nicht?
2023.
Ja, das ist aber irgendwie, das keiner richtig mitbekommen.
Nee, es hat auch keiner mitbekommen, dass ich nicht ARD-Moderator war, sondern eine Radioshow beim RBB hatte. Ich habe damals, also ich war ja immer nur freier Mitarbeiter, ich war ja nie festangestellt. Es ging damals um die Planung für die nächste Staffel und ich habe gesagt, ey, ich würde gern
mehr Geld verdienen.
Nee, ich würde gern was anderes machen. Und das war, ich hatte ja so in den Jahren 2020 bis 24 sehr selten mal Urlaub und Freizeit und habe irgendwie ein Buch geschrieben neben einem Autorenjob, neben nochmal irgendwelche Rollenspiele in irgendwelchen Serien und hier noch und da noch ein Podcastprojekt und so weiter und so fort. Und ich dachte, ich sortiere ein bisschen aus, was mir sehr viel Spaß macht und wo ich mich natürlich auch selbst in die Kamera stellen kann und was mir eher keinen Spaß macht. Und dann habe ich halt also sehr unzeremoniell in einem Slack-Kanal geschrieben, hey, ich höre jetzt raus.
Okay, wir halten fest, das Arbeiten dort macht keinen Spaß.
Na, es macht ultra Spaß. Ich möchte das über. Ich schreibe ein ganzes Buch und ruder dann zurück.
Nee, ich wollte gerade sagen.
Nee, es macht. es macht so viel Spaß, wie Arbeit Spaß machen kann.
Ja.
Und es macht natürlich mehr Spaß, selbst auf einer Bühne zu stehen und selbst Witze zu vorzutragen und selbst Quatsch zu machen und eigene Formate zu entwickeln und für jemand anderen arbeiten und dann liest du schreibst jemand anderen die Witze auf den Mund. Das ist nicht so selbstverwirklichend wie selber Quatsch.
Schreibt der keinen einzigen Witz
selber? Doch, natürlich. Also das muss man sagen. Da wird also es ist ja gar nicht möglich, dass jede Woche eine halbe Stunde Sendung geschrieben wird von einer Person. Aber es wird schon ordentlich mitgearbeitet, gar keine Frage.
Aber natürlich müssen wir auch über, das hat aber auch was mittelbar damit zu tun, über diesen Tweet, über diesen US-Präsidenten sprechen. Mhm. So, das hast du jetzt in jeder Sendung getan, das haben wir uns auch alles angehört, deswegen versuchen wir jetzt mal nicht die gleichen Antworten aus dir rauszulocken, wie alle anderen auch bekommen haben. Du erzählst nämlich immer in Interviews, dass du diesen Witz mit dem knapp verpassten US-Präsidenten, der wie der knapp verpasste Bus ist, gar nicht so gut findest und dass du schade findest, dass der nicht dass der so bekannt geworden ist. Da kann man sagen, das ist moralisch verwerflich, aber rein handwerklich ist es ein klassischer Wortwitz mit Doppeldeutigkeit eines Wortes zu einem aktuellen Thema. Also was ist daran in deinen Augen so schlecht?
Also handwerklich ist er in Ordnung, aber es ist halt nicht so das Gesellenstück, würde ich sagen. Mhm. Das ist jetzt so, es ist so ein Tweet, der ist aus der Notwendigkeit der aktuellen Situation entstanden. Also es gibt eine Nachricht, es geht darum, ein Inhalt dazu muss in Anführungszeichen her. Und dann ist das so nicht der allererste Gedanke, aber so der dritte oder vierte. Ich glaube, das Lustigste an diesem Post ist aber nicht der Post selbst, sondern alles, was danach damit passiert ist.
Fandst du es wirklich lustig? Weil du hast in anderen Interviews auch gesagt, es war ganz schön, also irgendwie, es hätte der beste Moment oder der schlimmste sein können, es ist nichts davon geworden. Aber hast du dich im Moment auch ein bisschen gefreut oder ist dir vor allem die Pumpe gegangen?
Es war so ein sehr, auch für meine Persönlichkeit, sehr typisches Schwanken zwischen absoluten Höhenflug und es ging ja wirklich die ersten zwei Tage danach ausschließlich um mich. Das war so ein sehr großes Schwanken zwischen Höhenflug und hahaha, seht mich an und oh Gott, ich werde nie wieder einen Job bekommen. Das ging ziemlich schnell hin und her und war dementsprechend auch durchaus anstrengend, auch für die Menschen in meinem Umfeld. Der Höhenflug und der sofortige Absturz in meiner Laune, die war sehr eng. Diese Sinuswellen waren sehr eng
gespannt. Aber man hätte den Moment ja auch nutzen können, um nochmal richtig einen draus zu lassen. Ne? Mhm. Um noch höher die Chance zu springen.
Also, das stimmt.
Wenn ich mal vergleiche so mit deinem ehemaligen Chef, Böhmermann, oder auch dem Großmeister der deutschen Satire, Harald Schmidt, die sagen was und die bleiben einfach 100% dabei. Und du kannst, das ist egal was, die stellen sich hin und lachen sich noch über die Reaktion tot, öffentlich. Ja. Ob das jetzt hinter den Kulissen genauso ist, werden wir mal hingestellt. Mhm. Aber warum bist du da also auch öffentlich so ein bisschen eingeknickt? Stehst du dir selber also im Weg? Du hast es gelöscht und dann hast du gesagt, und jetzt sagst du, der ist nicht so toll, der Witz. Also, du könntest auch einfach sagen, ich habe einen richtig herausgelassen. Geil, am Ende kannte mich Elon Musk.
Also ich glaube tatsächlich nicht, ich habe mich nie dafür entschuldigt und ich stehe ja auch sehr zu diesem Witz. Die Entscheidung, den zu löschen, ist ja unmittelbar nach dem Posten gekommen. Also du kennst dich ja auch ein bisschen auf Social Media. Wenn man nachts um zwei was auf Twitter postet und es bekommt in den ersten 15 Minuten 500 Likes, dann ist das entweder ein Tabubruchwitz, der einem Stress geben wird, oder wahnsinnig lustig.
Aber beides ist ja erstmal gut, weil Aufmerksamkeit.
Das stimmt, aber ich hatte in dem Moment den Eindruck, weil gerade meine amerikanische Timeline, in der ich bin, diese Witze schon längst gemacht hatte, noch viel doller, dachte ich, ja, okay, das ist so gerade die Stimmung. Und in Deutschland war die Stimmung offensichtlich nicht so. Mhm. Und Ich habe da nachts die Entscheidung getroffen, ach komm.
Ich habe keinen Bock auf Stress.
Ich habe keinen Bock auf Stress. Ich möchte einen schönen Sommer 2024, am nächsten Tag war es EM-Finale, erleben. Und dass Löschen auch nachts nichts bringt und dass dieser Tweet dann hundert- und tausendfach überall wiedergegeben worden ist und dann auf irgendwelche Pappkarten gedruckt worden ist, um mich in Talkshows damit zu konfrontieren, das habe ich nicht vorhergesehen.
Ein paar Monate später gab es dann einen zweiten und auch nicht weniger beachteten Shitstorm gegen dich. Du hast eingeräumt, dass du dich scheiße verhalten hast.
100%.
Frauen. So.
Nur Monate nach dem Trump-Tweet setzt Hotzo einen weiteren Post ab. Und ganz Deutschland traut seinen Augen nicht. Ich habe gelovebombt, gegaslightet, manipuliert und von Exklusivität gesprochen, Frauen hingehalten und Beziehungen verheimlicht, um nicht aufzufliegen. Ich habe dabei meine Position und mein Image als reflektierter Medienmann ausgenutzt und viele Menschen damit sehr verletzt.
Jetzt bist du nicht der erste Medienmann, dem sein eigenes Verhalten im Privatleben um die Ohren geflogen ist. Du sagst heute in Interviews immer, das hat dazu geführt, dass es dir heute besser geht und dass es besser läuft. Du hast daraus gelernt. Warum glaubst du, dass es anderen Medienmännern so schwer fällt, das so zu tun, wie du das getan hast, nämlich gleich einzuräumen, das war scheiße, ich habe Scheiße gebaut. Wenn wir mal gucken, was wir noch so haben als mögliche Beispiele, da verstecken sich Prominente hinter bekannten Medienanwälten, da wird dann gar nichts gesagt oder es gibt Lamoyante, ihr seid gemein zu mir Videos.
Ich glaube, wenn man auf andere Beispiele guckt, sind das meistens juristische und strafrechtlich relevante Vorwürfe, dass war bei mir nie der Fall. Ich habe mich beschissen und toxisch verhalten und wurde gleichzeitig natürlich auch von mir sehr bereitwillig befeuert als der vorbildliche, aufgeräumte, reflektierte Medienmann abgefeiert. Und
da ist es dir leichter gefallen, das einzuräumen?
Nee. Also es ist nicht so, dass diese Flucht nach vorne ausschließlich freiwillig war. Ich habe das natürlich auch aufgrund privaten Drucks gemacht. Und ich weiß nicht, ich bin kein Medienmillionär. Ich habe keine PR-Agentur, die immer an meiner Seite sitzt oder so. Sondern ich bin in diesem Fall, auch wenn das jetzt sehr kleinredend ist, einfach ein Typ mit einem Handy, der gerade dessen Privatleben gerade ordentlich...
Ja, da machst du dich ziemlich klein.
Ja, aber ansonsten bin ich das ja in dem Fall. Und ich habe das ja auch mit niemandem abgesprochen. Es war jetzt nicht so, dass ich meinem Management oder so geschrieben habe, hey, wie machen wir das denn jetzt?
Ach so, echt
sondern,
nicht?
Nee, ich habe das allein entschieden. Mhm. Und ich glaube, jede...
Aber auch mit den Betroffenen.
Ja, genau. Ja. So ist das Statement ja entstanden. Ja, ich glaube, jede Person, die beruflich mit mir zu tun hat oder mit mir Geld verdient, hätte mir davon massiv abgeraten.
Ach, aber interessant finde ich, dass du sagst, dein Management hat auch gesagt, Schnauze halten.
Hätte.
Aber warum? Also warum sind Managements da so...
Ja, weil es, also ich rede jetzt natürlich rein als berufliche Person.
Ja.
Und natürlich habe ich dramatisch Geld und Einnahmen verloren. Also das ist komplett klar. Und und Firmen sind niemandem verpflichtet, außer den eigenen Gewinnmargen. Und jeder, der sich da eine wie auch immer geartetere Moral dazu wünscht, der ist da im falschen Gesellschaftssystem aufgehoben. Und ich glaube...
Also rein beruflich war es eine...
Fürchterliche Entscheidung.
Okay.
Also ich möchte, das Einzige, was ich manchmal tun möchte, aber das werde ich niemals tun, nee, auch jetzt nicht.
Ja?
Alles gut, ich werde es nicht sagen. Aber ich glaube...
Jetzt bin ich neugierig.
Nee, ich weiß schon, du bist ja ein Journalist. Nee, es ist nicht so, dass das ganze Projekt El Hotzo seit meinem Comeback Frühling 2025 wieder so läuft wie davor. Und das ist auch völlig okay. Ich habe völlig zu Recht Konsequenzen und in Anführungszeichen Einbußen erhalten. Und das ist vollkommen richtig. Aber wenn da eine millionenschwere Tour dranhängt, dann wird es niemanden geben, der sagt, ja, bitte nimm uns die weg. Und bei mir hängen keine millionenschweren Touren, keine TV-Sendungen, sonst was nicht dran.
Mhm.
Und deshalb war es für mich auch als vergleichsweise kleiner Fisch, zumindest was das Geschäftliche angeht, einfacher, so einen Schritt zu gehen, glaube ich.
Wenn wir da bei dem Thema sind, dir sind Jobs entgangen, dir sind irgendwie, ja, du hast Geldeinbußen gehabt, der RBB hat die Zusammenarbeit mit dir beendet.
Aber ja, wegen Trump. Ich glaube, für den RBB im Nachgang an die Trump-Sache war es natürlich einfach zu sagen, ah, okay, wollen wir jetzt uns diesen riesigen Stress geben und die Petitionen feuert den ARD-Moderator El Hotzo. Wollen wir uns wirklich dem entgegenstellen für eine Sonntagabendsendung, die alle zwei Monate läuft? Weil zum Beispiel bei Dieter Nuhr, jemanden, der ja auch beim RBB unter anderem produziert wird, aber halt Millionen Einschaltquoten bringt, das nimmt man sich diesen Shitstorm sehr gerne an und denkt sich, naja, es lohnt sich ja, das ist ja ein wichtiger Teil unseres Programms.
Findest du das bigott?
Ich glaube, das ist auch aus einem geschäftlichen Interesse nachvollziehbar. Und ich habe, glaube ich...
Hast du die Frage nicht beantwortet?
Nein, ich finde es nicht bigott. Ich finde es nachvollziehbar aus geschäftlicher Perspektive. Ich hätte mir wegen einer Show, die alle zwei Monate läuft, auch keinen so großen Stress gemacht. Sie haben sich letzten Endes mehr Stress damit gemacht, mich zu feuern, anstatt auch diesen Shitstorm einfach so ein bisschen auszusitzen. Das kann man ja mit Shitstorms eigentlich immer recht gut machen. Mhm.
Oder sie nutzen.
Ich finde das nicht bigott. Das ist einfach eine Geschäftsentscheidung. Und man ist eher vielleicht ein bisschen naiv und ein bisschen bescheuert, wenn man was anderes erwartet von Institutionen, die ja auch über Quoten und insbesondere über PR operieren müssen, wie der doch arg in Beschuss geratene RBB.
Aber trotzdem ist es ja auf der einen Seite so, die nehmen dann sehr gerne jemanden wie dich, der sagt, hier, ich bringe Reichweite mit, so, ne? Oder auch andere Leute. Aber wenn man dann nicht genauso funktioniert, als würde man jeden Tweet von einer Redaktion abnehmen lassen, sondern auch mal über die Stränge schlägt, dann ist man sehr schnell dabei, wieder zu sagen, okay, hier ist der Raketensessel.
Ja, es ist ja gerade auch so bei zum Beispiel dem Funknetzwerk so eine ganz beliebte Strategie, dass man sich halbwegs bekannte Namen so ein bisschen einkauft und dann aber nicht, dass man sich Influencer holt, aber nicht die negativen Seiten des Influencer-Daseins, nämlich die Shitstorms, die es geben kann, mitnimmt. Das ist natürlich eine Strategie, unter der dann die oft jungen Leute leiden, die dann so ein bisschen verheizt werden.
Oder sich hängen gelassen fühlen.
Und das ist eine Strategie, die macht aus, wie gesagt, Sendersicht macht das komplett Sinn. Wir nutzen die guten Seiten und feuern bei den schlechten Seiten. Aber ich glaube, so entstehen halt ganz abseits von mir keine interessanten Leute mit einer vielleicht sogar dreidimensionalen Persönlichkeit mehr in der Öffentlichkeit.
Ich habe mich in der Auseinandersetzung mit dir auch zwischendurch mal gefragt, wo verortest du dich da eigentlich? Weil Comedy ist ja eigentlich harmlos. So, ne? Comedy macht sich über Alltag lustig, über die Zellulite oder Leute im Fitnessstudio oder sowas. Ja. Satire ist ja eher, und da wird es dann ja eher für Sender schwierig und kritisch, ist ja eher das, wo es auch ganz kleine Richtung geht, so, wo man auch Sachen bewertet und wo man eine Haltung einnimmt und ja auch so einen Teil Mindset mitgibt und auch Menschen vielleicht mit beeinflusst. Bist du jetzt eigentlich Comedian, weil das sagst du auch häufig, oder bist du Satiriker?
Ich finde, jeder Satiriker ist ein Comedian, der sich für ein bisschen schlauer hält. Am Ende ist es ist sowohl von den Politkabarett-Menschen beim Bayerischen Fernsehen am Freitagabend um 22 Uhr als auch von irgendwelchen TikTokern, die lustige Sketche machen, die Idee, dass wir Leute zum Lachen bringen.
Polizeitiere hat ja doch, also kommt, finde ich, aus der Tradition, dass es mal den Hofnarren gab, ne? So, der dem König den Spiegel vorhalten darf und der als einziger sagen darf, du riechst aus dem Mund, so, ne? Ohne dafür geköpft zu werden. Das ist ja schon, hat ja schon so eine gesellschaftliche Aufgabe, dass es, gerade wenn man sich unter Druck fühlt oder wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, dass es da zumindest einen gibt, der das laut ausspricht, so. Das ist auch was Leute gerne unter Videos schreiben, so, ja, ne? Voll auf den Punkt getroffen oder endlich sagt's mal einer. So, das hat ja schon eine andere Aufgabe. Das gibt ja, ist ja so ein, man sagt im Englischen Comic Relief, so ein Stressabbau, gerade für gesellschaftlich schwierige Zeiten, die wir da haben. Also siehst du da, ich finde schon, dass das ein Unterschied ist.
Ich weiß es nicht.
Das eine ist rein Unterhaltung. Das ist ein bisschen so, da gucke ich mir auch gerne diese KI-generierten Katzenvideos an, die irgendwie chinesischen Streetfood kochen. Das ist halt einfach nur witzig. Aber das andere soll ja irgendwie vielleicht auch Menschen in einer Art und Weise entweder erleichtern oder auch von etwas überzeugen. Oder hast du da gar keinen missionarischen Eifer?
Also ich habe schon einen missionarischen Eifer, sonst würde ich nicht die politische Einstellung, die ich habe, derart offensiv vertreten. Und ich glaube aber auch, dass sich nur sehr wenige AfD-Wähler jetzt von einem El Hotzo-Tweet von dem Gegenteil überzeugen ließen. Ich glaube, dass dieses überholte Modell der Filterblasen schon insoweit richtig ist, als dass man sehr oft ja zum Chor predigt, preaching to the choir. Und ich glaube, dass auch die Heute-Show, Extra 3 und auch das ZDF-Magazin sehr wenige Menschen aus ihrer ehemaligen Weltanschauung in eine andere überführt haben. Ich glaube, das muss auch nicht die Aufgabe sein von Polizatire. Ich schaue mir jetzt ja auch kein Dieter-Nuhr-Set an und denke mir, oh, vielleicht hat er gute Ideen, von denen ich mich überzeugen lasse. Sondern
aber ist das nicht auch vielleicht etwas, wo du mal überlegt hast, ich gehe mal zu Dieter-Nuhr in die Sendung und mach da mal Witze?
Also, willst du das tun? Wenn mir Dieter-Nuhr 500 Euro und ein warmes Abendessen zahlt, mache ich für den alles.
Dieter-Nuhr? Hast du zugehört?
Ich bin da. Und ja, ich mache ja genug Witze über insbesondere die Grünen und mache auch Witze über die Linken. Es ist halt immer aus einer Perspektive, die nicht, Entschuldigung, die Grünen fahren Lastenrad, ist, sondern so eher so die inneren Widersprüche einer grünen Partei, die von beispielsweise einer wertegetriebenen Außenpolitik spricht. Aber diese Werte sind dann halt irgendwie doch zerbombte Krankenhäuser ab und zu. Und,
das ist aber wieder eine sehr linke Perspektive.
Das ist eine
keine rechtskonservative
Perspektive. Nein, ich bin ja eine sehr linke Person und ich mache linke Comedy.
Hast du denn das Gefühl, dass sich der Meinungsfreiheitskorridor da verengt hat, gerade weil es ja auch doch immer mehr Möglichkeiten gibt, gerade für Politikerinnen und Politiker, Leute anzuzeigen und dass da vielleicht auch so eine Beißhemmung entsteht?
Also ich hatte jetzt erst am Dienstag wieder einen Brief in meinem Briefkasten vom Landeskriminalamt Berlin.
Aha.
Und der festgestellt wird, dass wohl jemand irgendwann mal letzten Sommer Alice Weidel von einem Account @elhotzo als Nazi bezeichnet hat. Und das wird auch wieder einen herrlichen Geldbetrag geben, den ich vielleicht zu zahlen habe, vielleicht nicht. Also dieses Anzeigen von Posts auf, in meinem Fall, einen offensichtlich satirischen Kanal oder von irgendwelchen 30-Freunde-Profilen auf Facebook, finde ich persönlich ein bisschen dünnhäutig und auch so wenig Fingerspitzengefühl, weil es ist am Ende, wenn Friedrich Merz irgendwen wegen Leckeier strafverfolgen, zumindest indirekt strafverfolgen lässt, dann ist das irgendwie ein bisschen, ja, dünnhäutig, wenig Fingerspitzengefühl und so ein bisschen tump. Und ja, da muss man halt auch da wieder mit zurechtkommen, was die öffentliche Meinung darüber ist.
Deutscher Humor wird oft auch als Top-Down-Humor bezeichnet, wo einer quasi weiß Bescheid und sagt quasi mit der moralischen Überlegenheit allen anderen, was sie ohnehin wissen und was sie vielleicht dann aber nochmal zu denken haben. Mhm. Trifft das auf dich auch zu?
Ich möchte mir gerne attestieren, nein. Aber natürlich schon allein die ganze Attitüde meines Humors, der natürlich sehr wissend ist und auch immer so ein bisschen, ja, eben zynisch ist. Mhm. Ich glaube, man kann schwer Zyniker sein, ohne überheblich und allwissend zu wirken. Dagegen hilft dann auch nicht, die ganze Zeit zu sagen, ich bin ja nur ein Internet-Clown, das macht es eher nur schlimmer. Aber ja, ich glaube schon, dass ich so einen gewissen High-Eyebrows-Humor habe manchmal.
Aber du ziehst dich auch ganz gerne mal auf dieses Internet-Clown zurück, ne?
Ja.
Und sagst dann, also versuchst dich aus der Verantwortung zu ziehen. So, nee. Nach dem Motto, ist eigentlich egal, was ich hier schreibe.
Nee, es ist kein Ziehen aus der Verantwortung, sondern so ein der Versuch zu verhindern, mir diese gesellschaftstragende Rolle zuzuschreiben, die so ein bisschen überschätzt wird, finde ich, weil, na klar, hohe Reichweite, hohe Verantwortung hier und da und bla bla bla, das ist alles richtig, aber am Ende habe ich mir eine sehr einfache Art und Weise, bei der ich maximal im Mittelpunkt stehe, ausgesucht, um politisch ja nicht mal aktiv zu sein. Und ich glaube, und das möchte ich so ausdrücken, dass ich mein Licht möglichst wenig unter den Scheffel stelle, aber ich glaube, wenn mir meine Überzeugungen wichtiger wären, noch wichtiger wären, dann würde ich Hand anlegen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass die Welt nicht verändert wird, selten verändert wird durch Fernsehsendungen oder durch Tweets, sondern durch Menschen, die auf einer Straße stehen, Menschen, die Flyer verteilen und Menschen, die tatsächlich anpacken in einem ganz in einem ganz wörtlichen Sinne. Ich glaube, diese Demut muss man sich erhalten und dass eben Comedy als solche ein sehr indirektes Wirkmittel ist.
Aber ist dann nicht das Konzept von Böhmermanns Sendung jetzt, investigativen Journalismus mit Satire zu verbinden, in deinen Augen dann komplett sinnlos? Weil hat ja auch immer sowas Aufklärerisches.
Ja, also sinnlos. Es ist insofern nicht sinnlos, als dass es halt eine sehr große Bühne schafft für teilweise wirklich fantastische Recherchen von Leuten, die ihr Handwerk wirklich fantastisch beherrschen.
Manche gehen auch daneben.
Manche gehen auch daneben, aber manchmal geht es halt knapp, manchmal ist es knapp verpasst. Ne? Aber ich glaube auch, dass diese Last Week Tonight John Oliver Schule der Polit-Satire so ein bisschen besser in Zeiten passt, in denen so eigentlich alles ganz okay ist. Also ich nehme jetzt mal sehr exemplarisch so die 2010er Jahre, Ende der 2010er Jahre, die Wirtschaft boomt, es ist irgendwie immer die Frage, wird jetzt Merkel mit 40 oder mit knapp unter 40% wiedergewählt? Und dann war es, glaube ich, ein bisschen einfacher, so einzelne Aspekte wie, warum ist unser Recycling-System eigentlich so blöd, herauszupicken. Und jetzt habe ich aus meiner Perspektive manchmal den Eindruck, so Last Week Tonight hergenommen, John Oliver sendet aus einem Land, in dem gerade so ein autoritärer Umbau stattfindet und in der Donald Trump die ganze Zeit alle zwei Wochen entscheidet, ein anderes Land zurück in die Steinzeit bombardieren zu wollen. Das macht er manchmal, meistens macht er es nicht, aber irgendwann wird er es tun. Und dann wirken diese Recherchen, so wichtig und gut sie sind, manchmal so ein bisschen hilflos. Andererseits fällt mir auch kein besseres Konzept ein und dann bin ich wieder ein zynischer Hater, statt irgendwas Besseres zu machen.
Du wirkst insgesamt teilweise sehr versöhnlich.
So. Ja, danke.
Aber ist es gut für einen Satiriker? Ist El Hotzo jetzt harmlos geworden?
Ja, oder es hat sich auch irgendwann mal, also jedes Showkonzept, jedes Postkonzept hat sich irgendwann mal überlebt. Und wenn einem der Zahn fehlt und mir mittlerweile auch so ein bisschen vielleicht die Energie immer und immer wieder ohne irgendeinen offensichtlichen Nutzen auf die Fresse zu fliegen und zu kassieren und einzustecken, dann muss man sich vielleicht mal überlegen, ob man nicht einfach mal was anderes macht.
So, Sebastian, das war es jetzt schon fast. Das heißt, wir gehen jetzt aus dem Flugmodus wieder raus und du darfst dein Handy gleich wieder einschalten. Wir haben noch eine Abschlussrubrik, Feedfilter, und da sammeln wir von unseren Gästen konkrete Empfehlungen zum Podcast-Thema.
Ja.
Also gibt es irgendwie einen brandheißen Scheiß, den wir nicht verpassen dürfen? Gibt es irgendwie eine aktuelle Comedian-Empfehlung, wo du sagst, Satiriker müsst ihr unbedingt folgen? Also gibt es da irgendwas, wo wir quasi jetzt eine Perle noch aus dir rausblocken können?
Ich denke seit Monaten über einen, ich glaube, englischen Comedian nach, der Whoville-Sketche macht. Mhm. Also Whoville, die Stadt aus der Grinch. Ich habe leider vergessen, wie der, ich glaube, der heißt Barnes, der Typ, der das macht. Und er macht so Sketche darüber, dass er in der WG wohnt mit einem Bewohner von Whoville. Und er ist so extrem rassistisch, dieser Einwohner von Whoville. Und hat auch so diese Nase, die die Leute bei der Grinch haben, diese besondere Nase. Und benutzt die ganze Zeit so Dr. Seuss Grinch-Begriffe für irgendwelche sehr konkreten Kriege, die geführt werden. Und so, ja, ich stehe mit Donald Trump als Bewohner von Whoville, weil wir müssen unser Öl verteidigen. Sehr lustig, kann man sich sehr gut anschauen.
Das klingt auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Sebastian, danke, dass du bei uns warst, dass du dir trotz deiner Lesetour Zeit genommen hast, so viel Zeit für uns genommen hast und so munter ausgeplaudert hast. Und das war's auch schon mit dieser Folge Flugmodus. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Kritik habt, freuen wir uns immer. Schreibt uns entweder an E-Mails, zap@ndr.de oder eine Sprachnachricht per Instagram oder schreibt uns in die Kommentare. Wir lesen alles und versuchen darauf zu antworten. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Und wenn ihr einen Autorenjob für mich habt, ich mache alles.
Aber 500 Euro.
350 Euro, 300 Euro Tagessatz. Oder ein Mittagessen, dann bin ich bei 200 Euro, kein Problem.